So, hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast. Ich bin Marc und bei mir sitzt der Tobi und wir haben uns vorgenommen, mit diesem Podcast in Zukunft ein bisschen was über kreatives Schreiben zu erzählen. Das wird jetzt nicht zu akademisch werden, allerdings haben wir ein paar Ideen, die wir in Zukunft einbauen möchten und anhand von bekannten und vielleicht auch weniger bekannten Werken aus Film, Literatur, Theater vielleicht, Comics, was auch immer uns so über den Weg läuft, mit einzubauen und anhand dieser Sachen dann ein bisschen über Storytelling zu sprechen. Und wie gesagt, mit mir ist heute mein Kumpel Tobi.
Schönen guten Abend, hallo.
Ich habe dir ja vorher ein Thema angesagt, was wir eventuell besprechen möchten. Bist du dazu gekommen, dir da nochmal ein bisschen was von anzuschauen?
Genau, tatsächlich habe ich es mir heute nochmal gegönnt, Jurassic Park zu gucken, was doch echt schon ein paar Jährchen her war, dass ich den gesehen habe.
Ja, du sagst das jetzt eigentlich schon, wir wollen ein bisschen über Jurassic Park sprechen, aber auch nicht nur über den ersten Teil, obwohl das, was ich so ein bisschen vorbereitet habe, bezieht sich doch relativ streng auf den ersten, aber auch so, was danach kam und warum das, was danach kam, halt einfach gar nicht so sehr den qualitativen Anschluss gefunden hat an den allerersten Klassiker. Ist ja eigentlich theoretisch schon ein Klassiker. Der Film ist über 20 Jahre alt schon.
Von 93 tatsächlich.
Da kann man schon auf jeden Fall von einem Klassiker sprechen. Der hat den Test der Zeit auf jeden Fall überstanden. Obwohl es natürlich auch einer der ersten Filme war, die jetzt ganz effektiv diese CGI-Geschichten in Realfilmen mit eingebunden haben. Und ich muss sagen, an manchen Stellen nicht, aber doch an manch anderen kann er immer noch überzeugen. Also
Das habe ich definitiv auch so empfunden.
Wir haben paar Schritte schon gemacht, klar, aber wenn man sich so die Raptoren an manchen Stellen anguckt, denkt man sich so, okay, oder auch den allerersten Dino-Reveal mit den Brachiosauren, die sehen nicht so geil aus, aber an manchen Stellen der T-Rex, wenn er zum Beispiel in dem Museum, dieser ganz berühmte Shot, wo er in dem Museum ist und schreit und dann die Flagge vom Jurassic Park dann so runterweht, das sieht immer noch ziemlich gut aus eigentlich.
Das habe ich auch so empfunden. Also vor allem, wenn man das mit ein paar Sachen vergleicht, die heutzutage laufen. Also zum Beispiel, muss ich echt hart überlegen.
Die neuen Jurassic Park Sachen.
Die habe ich tatsächlich nicht geguckt, weil ich auch dachte, dass ich mir das nicht unbedingt geben muss.
Ja, also da kann ich dir
aber zum Beispiel die Serie White Color, die arbeiten auch immer wieder mit Blue Screen und animieren einfach nur den Hintergrund. Und der sieht teilweise so schwach aus. Das war
TV ist nochmal
definitiv besser.
TV muss man nochmal ausklammern, ne? Weil die halt mit einem ganz anderen Budget arbeiten. Die haben jetzt dann wahrscheinlich ein Budget für eine ganze Staffel und müssen das dann auf die einzelnen Episoden aufteilen. Und,
das ist richtig.
Da ist es
aber
eigentlich
es ist 20 Jahre später, da kann man schon mal erwarten, dass das funktioniert.
Ja gut, aber Jurassic Park, ne, von Steven Spielberg, das war natürlich auch eine große Produktion. Mhm. Es basiert tatsächlich auch auf einem Roman von Michael Crichton. Mittlerweile ist er tot, aber das war jetzt gerade in den 90ern echt ein ganz berühmter Schriftsteller. Der hat sogar, ich glaube, bis vor ein paar Jahren, also erst glaube ich 2005 oder so, ist sein letzter Roman erschienen, aber irgendwo in dem Bereich war er dann immer noch relativ weit oben an der Spitze der amerikanischen Trivialliteratur, sag ich mal, und der hat auch einen Film gemacht, wozu tatsächlich jetzt eine Serie als Remake entstanden ist. Sagt ihr Westworld was?
Vom Namen her, ja.
Das ist so eine ganz berühmte Serie jetzt aktuell, soll so ein bisschen das Loch von Game of Thrones füllen. Und das ist die Serie ist ein Remake von einem Film aus den 70ern, den Michael Crichton selber gemacht hat. Da durch seine Werke zieht sich halt auch so ein roter Faden, der so ein bisschen so die Technologie einbindet, also das Untergenre Techno-Thriller wird da oft erwähnt. Also alles relativ so ein bisschen prometheanisch. Ne? Also Prometheus war der Dude, der den Göttern das Feuer geklaut hat. Da ist Jurassic Park halt auch ja genau drin. Ne? Und genau das ist auch so ein Stück, worüber ich gleich noch sprechen will. Und zwar, wir gucken auf Jurassic Park ja vor allem, weil es ist ein sehr unterhaltsamer Film, der tolle Setpieces bietet und der viel Action und Unterhaltung einbindet und Spannung vor allem. Aber warum dieser Film bei uns ja doch so resoniert hat. Ne? Das ist, vielleicht findet man unter den Effekten dann doch nochmal ein bisschen mehr. Und da habe ich mir überlegt, anhand von Jurassic Park mal zu erklären, wie man Charaktere aufbaut, die den Zweck erfüllen, das Thema des Filmes irgendwie so ein bisschen auszuarbeiten. Und dann über den Gedanken kommt man dann natürlich dahin, was ist denn jetzt eigentlich das Thema? Und gerade für Leute, die jetzt zuhören, die auch schreiben oder ja, filmen oder was auch immer sie im Storytelling-Bereich so treiben, eine wichtige Frage, die man sich ganz am Anfang stellt, ist immer, was will ich eigentlich sagen? Ne? Was ist eigentlich meine Message, die dieses Werk jetzt überbringen soll? Und das ist halt das Thema, die Prämisse. Und wenn man halt sich so ein bisschen in der Storytelling Akademik, sage ich mal, so ein bisschen umhertreibt, dann findet man heraus, okay, das Thema, das setzt sich durch drei Punkte zusammen. Ich weiß nicht, inwieweit du dich jetzt mit dem Thema von Jurassic Park befasst, aber ich glaube, selbst wenn ich dich jetzt ganz ins kalte Wasser schmeiße, wirst du relativ schnell herausfinden, was das Thema ist. Was ist so dein Gefühl, was Jurassic Park als Thema hat?
Also ich glaube, es geht einfach um die Verantwortung von Forschung. Wenn man gerade Genetik als sein Hauptfach wählt und versucht, da eben Sachen zu verbessern, zu verändern, dass man da eine gewisse Art und Weise von Verantwortung hat.
Richtig, du hast es eigentlich schon echt genau auf den Punkt gebracht. Also um es ein bisschen plakativer auszudrücken, ist es richtig, wenn der Mensch Gott spielt, ist Fortschritt um jeden Preis immer die richtige Entscheidung? Oder auch ganz simpel gesagt, ist es eine gute Idee, Dinosaurier zurückzubringen?
Ja,
Und
aber das ist halt immer das finde ich, ist eigentlich das Wichtige, was man gerade bei Filmen und Büchern sehen muss, ne? Es gibt die Prämisse, das, worum es eigentlich geht und das, was man sieht, sozusagen. Also zum Beispiel, weiß nicht, bei Harry Potter, ne, geht es eigentlich im Endeffekt die ganze Zeit um Freundschaft, aber man sieht, wie ein Junge zaubern lernt, so.
ja klar, nee, also je umfangreicher das Werk ist, desto weiter muss man sich natürlich auch um die Prämisse herum bewegen, ohne dass man halt immer auf diesen einen, mit dem Holzhammer auf diese eine einzige Idee drauf rumhämmert. Aber Jurassic Park ist ja doch ein relativ autarkes Werk und da ist tatsächlich das Thema Fortschritt und Verantwortung. Und dieses Thema, was da gemacht wird, dass man kann jetzt einfach sagen, okay, es geht jetzt darum, aber woran erkennen wir, dass es darum geht? Und jeder, der jetzt selber vor einem Werk steht, was er irgendwie noch versucht, irgendwie auszuarbeiten, der wird sich natürlich auch fragen müssen, was ist mein Thema? Was ist meine Prämisse? Und ich werde jetzt kurz erklären, wie sich so etwas ermitteln und zusammenstellen lässt. Und zwar aus drei Punkten, wie ich gerade gesagt habe. Eine Theorie wird aufgestellt. Okay, wir wollen einen Film oder ein Buch schreiben über, was es heißt, die Verantwortung über Fortschritt zu übernehmen oder verantwortungsbewusst mit Forschung umzugehen. Dann wird das Werk selber dazu benutzt, um dieses Argument für oder dagegen oder ob überhaupt, was auch immer diese Frage halt motiviert, das wird durchgespielt. Das wird anhand verschiedener Sachen durchgespielt, erkläre ich gleich nochmal. Aber im dritten Schritt, im Punkt 3, muss man am Ende eine Schlussfolgerung erzielen. Die muss jetzt nicht klar in eine Richtung deuten. Also diese Frage muss nicht definitiv beantwortet werden, aber sie muss zumindest eine Idee darüber geben, was einen Anstoß quasi bringt für weitere Diskussionen.
Genau, es
So.
kann ein Denkanstoß sein, einfach für den Leser vor allem, dass er sich wirklich nochmal Gedanken macht, in welche Richtung möchte ich da gehen.
Genau. Und so wie das der Michael Crichton in Jurassic Park gemacht hat, sowohl im Buch als auch im Film, denn der hat jetzt auch das Drehbuch für den Film geschrieben, sodass man schon relativ sicher sein kann, dass die Sachen ziemlich nah beieinander liegen. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Buch und Film, aber ganz grob gesehen, zumindest so das Thema ist exakt identisch. Und so wie Jurassic Park das macht, ist es vor allem im zweiten Schritt, ein Argument wird durchgespielt anhand der Interaktion zwischen den Charakteren. Und das Argument, was wir durchspielen, muss natürlich dann von verschiedenen Seiten be beleuchtet werden. Wir haben also einen Forscher, also eine Hauptfigur, einen Forscher, der möglicherweise ein bisschen altmodisch ist. Ja, vielleicht mit der Zukunft nicht so ein bisschen, also einer, der vielleicht eher nach hinten blickt als nach vorne. Dann brauchen wir aber auch ein Gegengewicht für die Waage, das heißt einen, der Fortschritt um jeden Preis gut findet, der die Sache nach vorne bringen will, der auch in solchen eher riskanten Unterfangen wie Dinosaurier zu klonen, eigentlich gar keine negativen Aspekte sieht, sondern einfach nur den Fortschritt versteht. Und diese beiden Figuren haben wir tatsächlich in den beiden Hauptfiguren von Jurassic Park. Wir haben einmal den Archäologen Alan Grant, der, wie man im Film zumindest sehr, sehr gut sehen kann, ein großes Problem mit Technologie hat. Also das ist von den kleinen Dingen wie er sitzt in einem Helikopter und bekommt seinen Anschnallgurt nicht richtig zu und gibt dann beim Versuch, den zusammenzuklicken, einfach auf und macht einen Knoten rein. Das ist eine winzig kleine Szene, total zum Wegwerfen, würde man übersehen, wenn man nicht richtig hinguckt. Aber die sagt so viel über den Charakter aus. Und zwar, Alan Grant, der Hauptcharakter sozusagen, er ist altmodisch und er hasst Computer. Ganz am Anfang an der Ausgrabungsstelle sieht man, wie er auf den Computer draufhaut und allein seine Profession, er ist Archäologe, ne? Er befasst sich mit dem Vergangenen sozusagen. Das stellt seinen Charakter eigentlich schon relativ deutlich in die Richtung von, nee, Fortschritt um jeden Preis ist keine gute Idee. Und das Ganze sieht man dann sogar nochmal in einer Metaebene, wie er sich der Zukunft so ein bisschen verschließt, indem wir bemerken, dass Alan Grant überhaupt nicht gut mit Kindern umgehen kann. Kinder. Ganz plakativ gesagt, Kinder sind unsere Zukunft, aber die sind halt auch in Literatur und in Filmen oftmals tatsächlich symbolisch für die Zukunft. Und man sieht dann ganz am Anfang auch in dieser Ausgrabungsstelle, wie er den Raptor erklärt und anhand dieser Greifklaue von dem Raptor, und dann hält er das dem Kind drunter und sagt ihm, ja, die schlitzen dich auf und zack, zack, zack. Und da merkst du, okay, er kann nicht so gut mit Kindern. Also er hat auf jeden Fall ein Problem mit der Zukunft. Und das ist die eine Seite von unserem Argument, was wir durchspielen. Und die andere Seite ist John Hammond. Das ist der Besitzer und
Macher.
der Macher von dem ganzen Park. Und der finanziert das Ganze. Und der hat einen Satz, den sagt er in dem Film und auch im Buch wahrscheinlich öfter. Und das ist, wir haben keine Kosten gescheut. Und dieser Satz ist eigentlich schon sehr beschreibend für das, was wir im Verlauf immer wieder merken. Die haben überhaupt gar nicht daran gedacht, dass es möglicherweise negative Konsequenzen haben könnte, diese Forschung so rasant nach vorne zu treiben. Und John Hammond steht halt für das genaue Gegenteil. Er will sich nicht mit Archäologie befassen. Er lebt für seinen Freizeitpark. Er will, dass jeder kommen kann und sehen kann. Und er will bewundert werden und alles vom Feinsten. Und für nichts wurde Kosten und Mühen gescheut. Das sieht man auch noch in ein paar anderen Szenen, die ich vielleicht gleich noch anspreche. Aber diese beiden Hauptfiguren, hast du sofort gemerkt, dass die beiden möglicherweise für das Thema stehen? Oder was waren deine Gedanken, als du diese beiden Figuren gesehen hast? Vielleicht bringe auch noch die anderen Figuren, die später noch dazu kommen, mit rein, weil auch die tatsächlich immer wieder unsere beiden Hauptfiguren in Situationen verwickeln, die ihr Glaubenssystem so ein bisschen ins Wankeln bringen.
Also was ich eigentlich daran so schön fand, war, dass es nicht sofort auffällt, dass es so eine Art Protagonist-Antagonist-Figuren sind. Sondern der eine, der Forscher, bittet quasi den Anthropologen, richtig?
Also der Forscher ist Alan Grant und der
Genau, Alan.
Finanzierer ist John Hammond.
Genau. Und der bittet den quasi vorbeizukommen und so eine Art Genehmigung so zu unterschreiben. Also von wegen, Jurassic Park ist super und das ist ein tolles Projekt und das kann man ruhig genehmigen. Da merkt man, die sind zwar thematisch oder gedanklich oder beziehungsweise ihre Art und Weise zu denken ist komplett unterschiedlich. Sie wirken aber erstmal gar nicht wie Gegner in diesem.
Das ist richtig, weil
Und
sie vielleicht philosophisch tatsächlich an verschiedenen Enden der Frage stehen, aber an
Aber es
sich wollen sie ja erstmal einfach ja die Wissenschaft und das Wissen vermitteln. Und das siehst du auch daran, dass John Hammond dann tatsächlich auch sagt, für ihre Unterstützung, für ihre Hilfe finanzieren wir die nächsten 3 Jahre ihrer Forschung.
Ja,
Und er
genau.
weiß natürlich, Alan Grant, der Archäologe, weiß natürlich nicht, was er jetzt gleich sehen wird. Er wird jetzt quasi gekauft, um mit auf diese Insel zu kommen, um sich da was anzugucken. Aber er weiß noch nicht, dass es da um Dinosaurier geht, also um lebende Dinosaurier. Und John Hammond, der dann da auftaucht bei dieser Ausgrabungsstätte, der weiß natürlich, die Arbeit, die ihr hier macht, die ist
Die ist
obsolet.
obsolet, ja, die ist
Genau.
vorbei. Hat sie gerade arbeitslos gemacht, quasi.
Richtig.
Ja.
Und das ist ziemlich interessant, dass du das auch erkannt hast, dass es ist kein klassischer Antagonist, weil wir in dieser Aufgabe, die wir uns hier stellen, also ein Argument durchzuführen und dann am Ende eine Schlussfolgerung zu erlangen, wir haben noch gar nicht entschieden, an welcher Seite jetzt gerade die Wahrheit liegt oder wo wir uns am Ende befinden. Also wer recht hat und wer nicht, das steht noch überhaupt gar nicht fest. Und das siehst du auch daran, dass dann tatsächlich ein paar andere Charaktere hinzukommen. Wir haben natürlich einmal Ellie Sattler, das ist Alan Grants Partnerin, die jetzt ebenfalls natürlich mitkommt auf die Insel. Die kann sehr gut mit Kindern und eventuell hat sie ja selber sogar auch einen Kinderwunsch, den ihr Alan Grant nicht so recht erfüllt. Und dann haben wir noch, ganz wichtig, den von Jeff Goldblum gespielten Ian Malcolm, den Chaos-Theoretiker.
Und das war ein absoluter Lieblingscharakter im Film, tatsächlich.
Es ist der Lieblingscharakter von allen und ich kann dir auch genau verraten, wieso. Und zwar, Ian Malcolm ist nur dazu da, also er ist vor allem dazu da, um unsere Hauptfiguren quasi herauszufordern in ihrem Glaubenssystem. Aber er ist vor allem für die Zuschauer da, um eine Figur zu haben, die immer recht hat.
Ja.
In jeder Frage, die sich im Film aufstellt, gucken wir zu Ian Malcolm und wissen, okay, was er sagt, das ist die Wahrheit. Er hat es verstanden. Er ist natürlich auch jemand, der genau das Gegenteil von Alan Grant ist. Er ist halt genau all das, was Alan Grant nicht ist. Er ist super cool. Er liebt Kinder. Er hat selber genug. Also sagt er da auch dann. Und dann flirtet er noch mit seiner Freundin, indem er ihre Hand nimmt und ihr die Chaos-Theorie erklärt und all sowas. Aber er ist nicht nur quasi derjenige, der an Alan Grants Käfig rüttelt, sag ich mal, sondern er ist auch derjenige, der an John Hammonds Käfig rüttelt. Denn erinnerst du dich daran, wie die diese Tour machen durch den Jurassic Park, also auch durch die Labore und so weiter, und sich dann Ian Malcolm zu John Hammond dreht und ihn ganz eiskalt zum ersten Mal, das ist der erste, der ihn dann tatsächlich konfrontiert und ihm sagt, ihre Forscher haben so viel Zeit damit verbracht, sich die Frage zu stellen, ob sie es können, und haben komplett die Frage vergessen, ob sie es sollten.
Mhm. Und das ist krass, weil das so früh im Film quasi schon eine Antithese aufgestellt wird.
Richtig, genau. Und er ist dann tatsächlich der, der dann auch an dem Glaubenssystem von John Hammond rüttelt, zum allerersten Mal. Und uns quasi, jetzt als, weil, wie gesagt, er ist der, der recht hat, uns gibt er jetzt quasi eröffnet uns die Tür, um diesen Gedanken festzuhalten. Denn dieser Gedanke ist natürlich essentiell runtergebrochen, das, was wir uns jetzt eigentlich fragen, sobald die unausweichliche Situation der ausbrechenden Dinosaurier stattfindet. Und, und dann hört man ja sogar, was, ihr habt auch noch Raptoren gemacht? Erst ein T-Rex, jetzt auch noch Raptoren. Und wir haben gerade am Anfang des Filmes gelernt, dass Raptoren die gefährlichsten Dinosaurier von allen sind. Und die schlauesten und so weiter. In Wirklichkeit ist das alles ein bisschen übertrieben, ne? Also der tatsächliche Raptor, so wie er jetzt laut aktuellem Wissensstand existiert hat, der war nicht größer als ein Huhn.
Ach, ernsthaft?
Ja. Die Jurassic Park hat sich da sehr viel Freiheit genommen, was die Raptoren angeht.
Naja gut, vielleicht haben sie die auch einfach nur verbessert, das weiß keiner, ja.
Beim Klon. Ja nun, also das wird ja auch gesagt, dass die Frosch-DNA benutzt haben und so weiter, und das wird ja dann später tatsächlich auch noch ganz wichtig. Das haben viele Leute, die dann den Film gucken, die vergessen das. Mhm. Und die erinnern sich zwar an den coolen Satz von Ian Malcolm, der dann sagt, die Natur findet einen Weg.
Ja.
Wenn es halt darum geht, dass die Dinosaurier einen Weg finden, sich dann doch zu vermehren. Und das liegt nämlich daran, dass die Lücken in der DNA mit Frosch-DNA aufgefüllt haben. Und Frosch-DNA öffnet Türen zu Zwittergeschlecht und Selbstbefruchtung und Geschlechtsumwandeln, sodass dies und jenes passiert und so weiter. Du kennst dich da wahrscheinlich noch besser aus mit als ich, aber so wird dann quasi erklärt, dass die Dinosaurier sich dann tatsächlich auch vermehren. Mhm. Wird aber dann auch wirklich erst in den nächsten Teilen wichtig. Aber das Problem der ausbrechenden Dinosaurier steht jetzt vor unseren Hauptfiguren. Und die Eingangsfrage, war es eine gute Idee, Dinos zurückzubringen? Ist es gut, Gott zu spielen? Ist Fortschritt um jeden Preis wirklich so gut? Die hat ihren ersten...
Die erste Delle bekommen.
Die erste Delle bekommen, richtig, ja, das hast du gut gesagt.
Und das wird ja dann noch nur noch dadurch unterstrichen, als sie dann wirklich zu den Raptoren gehen und sich die Fütterung von denen angucken.
Genau.
Und dann auch noch der, ich glaube, das ist der Parkwächter, der Aufpasser, der mit der großen Flinte, der dann eigentlich auch direkt sagt, dass das Scheißviecher wären und dass er sich wünschte, dass sie nicht hier wären.
Genau, also man merkt, okay, hier sind nicht alle auf derselben Seite, was die Führung des Parks angeht. Dann passiert das unausweichliche Stromausfall. Wir haben dann natürlich noch so einen Subplot mit Industriespionage und der Typ, der dann am Ende von dem spuckenden Dino und so weiter. Aber da braucht man gar nicht zu tief reingehen, weil er ist eigentlich nur ein Katalysator dafür, dass die Dinos ausbrechen und unsere Hauptfiguren vor riesige Probleme gestellt werden. Denn den Alan Grant, der bisher recht altmodisch unterwegs war, Computers hasst und mit all dem eigentlich von Anfang an nicht ganz zufrieden war. Er wird jetzt natürlich, sagt er sogar auch in einer Szene ganz offen, vor die Tatsache gestellt, dass er sich jetzt weiterentwickeln muss. Denn egal wie gut oder schlecht das mit dem Park läuft, seine Arbeit ist vorbei. Also ja, genau. Knochen ausgraben ist over. Und er wird sich weiterentwickeln müssen. Er muss also von seinem altmodischen Gedanken ein bisschen weiter in Richtung Zukunft blicken. Und das wird auch dadurch deutlich, dass er derjenige ist, der mit den beiden Enkelkindern von John Hammond abgeschottet wird. Er ist also derjenige, der jetzt auf einmal der Beschützer von zwei Kindern ist. Ja. Er wollte nie Kinder haben, aber jetzt ist er notgedrungen derjenige, der auf die Kinder aufpassen muss.
Und das ist ja genau das, was ein gutes Storytelling ausmacht. Ne? Du hast ein bestimmtes Gleichgewicht, das vorherrscht, und dann einen bestimmten Trigger, der das komplett durcheinander würfelt und eben das, was dann eben gutes Charakterdesign bedeutet,
richtig, genau,
ist, diesen Charakter entwickeln zu lassen.
Und das machst du am besten, indem du ihn immer wieder vor neue Probleme stellst. Er und löst gerade ein Problem.
Vor allem die Hauptprobleme, die er wirklich hat. Ne? Wie du sagst, er hat Probleme mit Zukunft, mit Kindern. Und er hat gar keine andere Chance, als dann eben mit den Kindern zu flüchten oder denen zu helfen. Dann darauf zu hoffen, dass die Computer wieder laufen, um ihn eben zu sichern.
Pass auf. Und das ist das richtig Clevere, was Jurassic Park dann tatsächlich macht. Er schafft es dann, mit den Kids wegzulaufen und sich zu verbarrikadieren und so weiter. Und dann gibt es eine Szene, relativ gegen Ende des zweiten Aktes oder schon Anfang dritter Akt, bin ich mir genau sicher. Auf jeden Fall gibt es da diese Szene, wo das Mädel an den Computern die Schotten versiegelt, die dann tatsächlich die Raptoren daran hindern, in den Raum einzudringen und alle aufzufressen.
Ja, weil sie Unix kann.
Ganz genau. Und das haben wir ganz am Anfang, haben wir sie gesehen mit ihrem Programmierbuch und so. Und Alan Grant beachtet die Kinder gar nicht. Er ist einfach nur genervt von denen. Und letztendlich wurde sein Leben dadurch gerettet, dass diese Kleine sich so gut mit Technologie auskennt, um diese Tür zuzumachen. Die schafft es, die Telefone wieder online zu bringen, sodass er mit Hammond in Kontakt treten kann. Sein Glaubenssystem ist also jetzt gehörig ins Wanken geraten und er musste sich jetzt einfach damit abfinden, dass die Technologie doch ihren Platz hat. Auf der anderen Seite gleichzeitig passiert das was Ähnliches mit John Hammond. Der ist ja mit Ian Malcolm und mit Ellie Sattler, die Kollegin von Alan Grant, auf der anderen Seite quasi abgeschottet. Und dann sitzen die in diesem
Bunker.
Genau. Und essen dann so ein bisschen was von diesem geschmolzenen Eis und Hammond sitzt dann da und sagt, ach, ich wollte doch eigentlich nur das Beste und ich hatte mir so schöne Gedanken darüber gemacht und meine Intentionen waren so nobel. Und Ellie Sattler sitzt dann vor ihm und sagt ihm, ey, du hast richtig Scheiße gebaut, indem du einfach nicht drüber nachgedacht hast, was für Implikationen das Ganze mit sich bringt. Und während sie dieses Eis isst, das ist auch so geil geschrieben einfach, sagt sie dann so, dieses Eis, das ist echt gut. Und während John Hammond realisiert, was für einen Riesenfehler er begangen hat, sagt er so, ja, wir haben keine Kosten gescheut. Nicht bei dem Essen, nicht bei den Parks, nicht bei den Dinos, bei gar nichts. Und das war der Fehler. Und diese Realisierung, das ist total geil gemacht an diesem kleinen Detail, das kostspielige Eis und so weiter. Er hat sich so sehr mit diesem ganzen noblen Prestige und was auch immer auseinandergesetzt, dass er überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, dass er sich hier gerade mit sehr gefährlichen Sachen profiliert.
Und das Schöne ist ja, dass die Szene so simpel aufgebaut ist,
genau,
dass sie dadurch so eine Durchschlagskraft hat. Ja, die ganze Zeit gibt es Dinos und es knallt überall und alles geht kaputt. Aber die Hauptszene, die wichtige Realisierung, die passiert, sage ich ja, mal, im Stillen.
Genau. Und das ist wirklich exzellent geschrieben. Also da habe ich auch wieder gemerkt, dass Jurassic Park tatsächlich so ein bisschen mehr als einfach nur Popcorn und Spektakel mit sich bringt, sondern tatsächlich dieses Thema, was wir aufgestellt haben, was wir durchspielen gerade und wo wir jetzt an einer Schlussfolgerung ankommen, dass die da wirklich sehr, sehr gut gearbeitet haben.
Aber ich glaube, genau das ist es ja. Du sollst es gar nicht direkt merken, sondern ne, du sollst dich wirklich gut unterhalten fühlen. Die Thematik soll dich streifen, treffen
Ja, eben,
Aber
aber
soll,
gute
na, das
Sachen,
ist.
die funktionieren halt immer unterschwellig. Du merkst ja gar nicht,
Genau,
dass sie gut sind. Du
genau.
weißt, klar, du schaust den Film und wirst super unterhalten und denkst dir, boah, das war ein echt guter Film. Aber das ist halt ein Zaubertrick, den sie an dir vorbei
Mogeln, ja, genau.
vorführen. So. Also das ist wirklich toll gemacht. Und das ist sogar dann tatsächlich diese Charaktere und wie jeder Charakter für ein Glaubenssystem steht, was dann miteinander in Konflikt gerät. Das ist ein Problem, was die Fortsetzungen alle haben. Denn die haben nichts davon. Diese gute Arbeit, die da geleistet wurde, die ist in jeder anderen Fortsetzung nowhere to be found. Komplett vergessen. Der zweite Teil, Jurassic Park 2, der nimmt Ian Malcolm und macht aus ihm eine Hauptfigur. Also er ist jetzt der Haupt, Dreh- und Angelpunkt der zweiten Reise auf die Insel. Und das Problem ist, wir haben im ersten Teil schon etabliert, dass er quasi die Stimme der Vernunft ist. Und du lernst halt nicht wirklich was. Er ist genauso schlau am Ende wie am Anfang und er hat dir die ganze Zeit immer recht. Er hat von Anfang an gesagt, wir gehen nicht wieder auf diese Insel und alle gehen doch auf diese Insel und er kommt dann hinterher auf diese Insel. Und was sollen wir mitnehmen? Das hat nicht funktioniert. Du kennst das ja vielleicht von, wenn du einfach mal liest, was du in der 5. und 6. Klasse geschrieben hast. Da hast du über einen Superhelden geschrieben, der alle Fähigkeiten hatte, der keine Schwächen hatte, der alle besiegt hat und der am Ende das Mädel kriegt. Aber das ist halt langweilig. Das ist Fantasieerfüllung, aber nur für dich, nur für den Autor, aber nicht für jeden anderen, der sich das anguckt. Und daraus entsteht halt einfach auch kein guter Konflikt. Man lernt nichts, man entwickelt sich nicht weiter. Die Figur ist am Ende genauso wie am Anfang. Jurassic Park 2 hat nicht funktioniert. Aber was richtig schlimm ist, sind die Jurassic World-Dinger. Weil die haben tatsächlich zwei komplett austauschbare Pappmaché-Charaktere. Chris Pratt spielt, ja, den, ich weiß nicht, was er überhaupt darstellen will. Er ist auf jeden Fall so der Dresseur, der Tierwärter, sag ich mal, von Jurassic World. Und Bryce Dallas Howard spielt halt die Parkleitung, die total stoisch ist und alles nach den Regeln spielt. Und die beiden haben natürlich einen Konflikt miteinander, weil sie irgendwie ineinander verknallt sind. Aber das ist irgendwie auch nicht interessant gemacht, weil man weiß, dass die beiden anfangen zu knutschen, sobald die Dinosaurier ausbrechen, weil wir wissen, dass gleich die Dinosaurier ausbrechen.
Wir haben ja aus dem ersten Film gelernt, ne?
Genau, also das ist ja die eine Konstante, die immer passiert. Und okay, dann denkt man sich so gut. Jurassic World war halt ein Film so. Eine Sache hat er gut gemacht, indem er so eine Metaebene aus der Story gemacht hat. Und zwar, dass Jurassic World ist jetzt, es spielt ja in der Zukunft jetzt und die Parks haben jetzt, sie funktionieren und sie laufen und sie werden besucht und die Leute kommen schon gar nicht mehr. Die sind schon langsam wieder gelangweilt von den Dinos und in Jurassic World wird dann ein neuer Dino gezüchtet aus den krassesten, coolsten Dinos zusammengeworfen in eine DNA-Suppe. Daraus wird dann ein genetisch modifizierter Super-Dino erschaffen, um den Zuschauern neues Spektakel zu bringen. Die Metaebene ist, wir gehen ins Kino und wir sind schon gar nicht mehr zufrieden mit den Explosionen, die wir gestern gesehen haben. Wir brauchen immer noch neue und größere und krassere Explosionen und krasseres CGI und krassere Effekte und es muss größer sein und es muss bei Fast and Furious muss jetzt ein
Noch
U-Boot
ein
explodieren
Auto.
und all sowas und Vin Diesel muss mit Autos schmeißen und all sowas. Und das ist der Punkt, den Jurassic World dann als Pro-Argument ganz gut gemacht hat, indem er aus seiner Story so eine Metaebene gemacht hat. Das Ganze wird dann aber im neuen Teil, der jetzt kürzlich im Kino war, dann wieder genommen und einfach wieder die Toilette runtergespült. Ohne Witz, da könnte ich mich jetzt ganz besonders drüber aufregen. Und ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal dazu kommt, dass ich meine Hasstirade auf Jurassic World 2 nochmal in Podcast-Form ausstaffiere, denn das wird lange dauern. Ganz kurz. Einfach nur, weil du hast ihn nicht gesehen,
Ich habe ihn nicht
deswegen.
gesehen, nein. Und ich bin jetzt auch ein bisschen gespannt.
Um jetzt auch zu verhindern, dass du den Film noch im Kino guckst.
Keine
Die
Sorge.
ganz kurz, die Dinosaurier, die Insel, da bricht ein Vulkan aus und die sind wieder vom Aussterben bedroht und im Kongress überlegen sie sich, ob sie die Dinosaurier retten sollen oder nicht. entscheiden sich dann dagegen und ein so ein dubioser Typ, der ruft dann unsere Hauptfiguren an und sagt, ey, ihr beide, ihr habt doch da gearbeitet, könnt ihr uns helfen, die Dinos da zu holen, denn wir wollen die retten. Und wir geben denen dann ein Reservat, wink, wink. So, natürlich machen sie das und dann retten sie die Dinos und dann merkt man, okay, die haben eigentlich unter einem anderen Vorwand da die Dinosaurier eingesammelt. Und zwar wollen sie eigentlich die an reiche Schattenfiguren versteigern. Und dann siehst du dann in so einem Kellergewölbe, wie dann Dinosaurier versteigert werden an irgendwelche Ölscheichs und Waffenhändler oder was auch immer. Und dann plötzlich heißt es ja, und wir haben dank DNA-Modifizierung, dies, das, eine super Waffe erschaffen. Ein Dinosaurier, der auf Kommando jeden angreift, den wir wollen. Und dann erzählen sie von wegen, ja, und die Menschen haben schon in grauen Vortagen Tiere benutzt, um ihre Kriege zu führen. Und dann erzählen sie von den Kriegselefanten und die Ratten, die benutzt wurden, um Krankheiten in die Städte der Feinde zu und all sowas, ne? Dann denkt man sich so, okay, ja, das haben wir gemacht bis zu dem Punkt, wo wir Maschinen dafür hatten.
Ja.
Aber gut, machen wir einfach weiter. Wir hören uns das an und dann siehst du dann, wie dieser Dinosaurier reingeholt wird und das ist halt ein super krasser, super evil Dinosaurier. Und dann kam der schlimmste Scheiß, den ich seit Jahren im Kino gesehen habe. Und dann kommt dieser Wärter rein und während dann der Typ erklärt, was dieser Dino kann, nimmt er dann so eine Waffe, also ein Maschinengewehr und zielt damit auf einen der Leute, die dann dafür die Dinos bieten. Zielt dann auf den, macht dann so einen Laserpointer an, zielt dann auf die Brust von dem Typen und der Dinosaurier, der in dem Käfig ist, der guckt den dann an und dann sagt der Auktionär sagt dann, ja, und wir haben diesen Dino genetisch modifiziert, diese Person anzugreifen, auf die du mit deinem Laserpointer zeigst. Und dann muss irgendwie noch irgendwie so ein Schallton aktiviert werden und der Dinosaurier verliert dann irgendwie seinen Verstand und greift dann nur diese eine Person an und rennt dann dahin und tötet das um, keine Ahnung, weil das Gehirn es ihm so als Signal gibt. Und dann denke ich mir so, hat keiner von den Leuten, die da, ich meine, so eine riesige Hollywood-Produktion, da arbeiten ja Tausende von Leuten dran. Und bis zu dem Moment, wo der im Kino anläuft, ist keinem die Idee gekommen, dass wenn du mit einem Maschinengewehr mit einem Laserpointer dran auf dein Ziel zielst, um dann den Dino dahin zu schicken, um dieses Ziel zu töten, ist denen nicht aufgefallen, dass du dann auch einfach dein Maschinengewehr benutzen könntest?
Das ist so krass.
Ey, ohne Scheiß, ich saß im Kino und ich habe zu meiner Begleitung rübergeguckt, um sicherzugehen, dass die das auch gesehen hat, weil ich hätte auch genauso gut sein können, dass ich das irgendwie in einem Delirium geträumt habe. Aber nein, es ist wirklich passiert. Das ist die große Prämisse von Jurassic World 2. Die haben Kriegsdinosaurier erschaffen, die. Oh nee, also wirklich.
Das ist wirklich traurig. Also,
Das ist der dümmste Scheiß, den ich jemals gesehen habe.
vor allem,
Wirklich.
wenn du wirklich überlegst, wo das herkommt, ne? Also, wenn wir jetzt wirklich wieder zu 1993 zurückgehen,
Das Buch 1990.
wo so subtil und so schön eben über eine bestimmte These diskutiert worden ist und dann wird das so ausgeschlachtet und dann auch noch wirklich extrem unlogisch und dämlich, eigentlich fast schon.
Ja.
Also ich wette, das ist den Leuten aufgefallen und die haben sich gedacht, ach komm, jetzt melken wir die Kuh noch, solange sie einen Tropfen Milch gibt und dann ist auch wurscht.
Ich
Aber
befürchte, du hast recht. Ich befürchte tatsächlich,
das.
dass das den Leuten einfach egal war. Die haben sich gedacht, die
Ja.
Leute gucken sich das trotzdem an.
Ja,
Und ich meine, die
natürlich.
Dinger machen Geld, ne? Also das sind sehr erfolgreiche Filme.
Ja, das ist der Name, ne? Das reicht ja schon heutzutage.
Wobei, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen zurückrudern. Der Regisseur von Jurassic World 2, ich glaube, der heißt, ich bin jetzt gerade nicht sicher, hab's nicht offen, aber irgendwas Bayona heißt der. Der hat echt Talent. Der hat ein paar richtig schöne Kameraeinstellungen gemacht. Also der war auf jeden Fall ein paar Tage damit beschäftigt, da die Storyboards zu machen und daraus einen schönen Film zu machen. Aber die Story ist einfach komplett für den Arsch. Die Charaktere haben auch hier keinerlei Entwicklung. Das, was ich vorhin erzählt habe mit der Prämisse, das Thema, Theorie aufstellen, Argument durchspielen, Schlussfolgerung erzielen, nichts davon ist in diesem Film drin. Und ohne dass jemand, der in irgendeiner Weise was von Storytelling versteht, ohne dass der das weiß. Die sehen das und merken das unterschwellig, dass Jurassic Park 1 richtig guter Film ist und die neuen irgendwas falsch machen. Irgendwas fehlt.
Genau, es fehlt einfach irgendwie was, ne? Was ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön fand an dem ganzen Film, und das fiel mir immer wieder auf, ne, es gibt bestimmte Themen, die sich durchziehen. Mhm. Ne, dieses Wasserglas, was vibriert, wenn einer von den T-Rex ankommt.
Oh ja.
Das zieht sich einfach durch. Das ist einfach so ein schönes, kleines Detail. Man muss nicht den Dino stampfen sehen, sondern es ist eben das Wasserglas, was vibriert. Das ist ein ganz, ganz einfacher, aber großartiger Trick, um eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das nachgelesen hatte, da hieß es, man soll nicht eine 4 erzählen, sondern 2 plus 2. Ja, man soll immer gucken, dass, genau, dass der Mensch, der es liest oder sich anguckt, selber Gedanken macht und selber die Schlüsse zusammenfindet.
Das ist eine ganz, ganz basic, nennt sich Show, Don't Tell. Zeigen, nicht erzählen. Und zwar, indem du kannst natürlich schreiben, er war depressiv. Aber wäre es nicht viel cooler zu schreiben, er hat schon seit 3 Tagen nicht gegessen und immer wenn er sich in seinen Gedanken verirrt, fühlt er sich, als würde er am liebsten aus dem Fenster springen.
Genau, und so wird das ja bei Jurassic Park auch umgesetzt. Ne? Da stellt sich nicht keiner vorne hin und sagt, übrigens diese Raptoren hier sind gefährlich, sondern man sieht, wie 2, 3 Raptoren eigentlich
eine Ziege komplett auseinanderreißen.
Genau, so. Und das funktioniert halt 1000-mal besser und stellt das einfach auch besser dar. Klar, es ist natürlich noch mehr Action.
Aber ja, aber das ist anwendbar auf jede Art von Informationen, die man in seinem Werk überbringen möchte. Und da hast du echt einen guten Punkt gemacht. Und ich glaube, auch da fehlt es Jurassic World 1 und 2 so ein bisschen an den Nuancen. Aber wie gesagt, also ich will mich gar nicht zu sehr mit Negativbeispielen aufhalten, weil es macht eigentlich mehr Spaß, über Sachen zu sprechen, die gut funktionieren, weil sich die Leute zu sehr an negativen Sachen festhalten. Und die erinnern sich auch zu sehr an negative Sachen. Und manchmal vergessen sie dann, warum sie sich an diese Sachen erinnern und denken dann, das ist eigentlich eine gute Sache. Und dann habe ich alles aus der Uni. Da wollte man uns auch wenig mit schlechten Filmen bombardieren, einfach weil wir die falschen Schlüsse daraus ziehen könnten. Zeigt lieber die guten Sachen. Und deswegen wollte ich dich jetzt auch einfach mal fragen. Jetzt habe ich also zumindest ganz grob angeschnitten, so die Charakterentwicklungen und wie man ein Thema aufstellt. Du wusstest ja jetzt nicht, dass ich das jetzt erzähle. Hat dich das in irgendeiner Weise für dein eigenes Werk weitergebracht? Oder hast du jetzt irgendwas davon wiedergefunden vielleicht, was bei dir jetzt, denn das könnten wir den Podcast-Zuhörern ja auch erzählen. Ich bin Schriftsteller, der sein Buch jetzt beim Intronauten-Verlag bereits veröffentlicht hat. Und du arbeitest gerade an deinem Erstlingswerk und da ist es immer ganz interessant zu sehen, wie so der Schreibprozess vorangeht. Ohne jetzt irgendwas vom Inhalt zu verraten, hast du denn auch Charaktere, die möglicherweise in Konflikt miteinander treten? Oder hast du jetzt gerade so ein bisschen auf dein Werk bezogen?
Also im Endeffekt fing es damit an, dass ich, als du meintest, ne, wir besprechen Storytelling anhand von Jurassic Park, habe ich erstmal ein bisschen gestutzt, dann aber relativ schnell anhand des Films gemerkt, ne, wie feinfühlig eben diese Konflikte dargestellt werden. Mhm. Und ich lese parallel während des Schreibens dann auch noch ein Buch, das nennt sich How to Write a Damn Good Book or Damn Good Novel. Und da ist auch der Hauptpunkt, um ein Drama oder einen Roman allgemein zu schreiben, eben wirklich der Konflikt. Also man baut sich seine Charaktere zusammen. Da ist besonders wichtig, dass man sich vorher, sage ich mal, sowas wie eine Biografie zusammenstellt, dass man ungefähr weiß, wie ticken die, dass eben das, was sie tun, logisch ist.
Ja, das gebe ich auch eigentlich immer den Leuten weiter, die mich jetzt speziell ansprechen. Macht einen Steckbrief über eure Charaktere und füllt das mit so vielen Informationen aus, die ihr könnt. Selbst wenn diese Informationen jetzt, was weiß ich, sein Lieblingseis ist Pistazie, was auch immer. Selbst wenn solche Sachen, die ihr da reinschreibt, niemals im eigentlichen Werk erwähnt werden, hilft es euch dennoch selber, diese Figur so zu formen, sodass ihr, wenn die in irgendwelche Situationen geraten, immer genau die richtigen Reaktionen von sich geben, ohne dass sich dann irgendeiner, der jetzt möglicherweise beim Lesen sich besonders mit dieser Figur identifiziert, irgendwann fühlt, als hätte der Autor hier irgendwelche Tricks angewendet, sondern dass die Figuren immer konstant dem Steckbrief entsprechen, den ihr am Anfang aufgesetzt habt.
Bei mir war es jetzt so, dass ich ganz klar eine Prämisse vor Augen hatte, die, sage ich mal, so Black Mirror-mäßig aufgebaut ist. Mhm. Und ja, und daran habe ich eben mir überlegt, wie man das darstellen kann, und bin dann über ein paar Ideen eben zu dem gekommen, was ich jetzt schreibe und was vielleicht hoffentlich auch irgendwann veröffentlicht wird. Und das Charakterdesign war da tatsächlich wichtig, und ich wünschte, ich hätte es vorher gemacht. Also kann ich nur schon mal allen, die sich irgendwie nochmal ans Schreiben werfen wollen und die aber nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen, das ist wirklich extrem wichtig, alles vorher aufgeschrieben zu haben. Also wirklich, ich will nicht sagen jede Szene, aber wirklich den relativ genauen Verlauf der Geschichte, und daran eben dann auch aufbauend Charaktere zu entwickeln, die logisch sind, die aber natürlich auch bestimmte Stellen haben, an denen sie sich kratzen wollen. Also Probleme haben, Konflikte haben, ne? Ob es jetzt ein Mann ist, der einfach nur eine Frau haben will, und da ist dann eine Frau vor ihm und die will er haben, und das ist der Konflikt, weil sie nicht will. Das ist relativ simpel, aber
Konflikte können allerhand Formen annehmen. Also das
genau,
können
nur.
große und kleine sein. Es kann auch sein, dass du 1000 Konflikte in deinem Buch drin hast und eins nach dem anderen abgearbeitet wird. Aber was du gerade gesagt hast, das stimmt. Und durch das Thema, was ich ja vorhin erklärt habe, eins, eine Theorie wird aufgestellt, zwei, ein Argument wird durchgespielt, drei, eine Schlussfolgerung wird erzielt. Wenn du dir diese drei Punkte schon vor Augen hast, dann hast du schon mal eigentlich schon so ein richtiges Gerüst für deine Geschichte. Weil wenn du sagst, ich würde ganz gerne mal eine Geschichte über einen Angler aus Alaska schreiben, dann denkst du dir so, okay, was möchtest du sagen? Eventuell möchtest du sagen, dass wir besser mit der Natur umgehen sollen, Polkappen schmelzen. Dann weißt du schon, okay, das ist die Schlussfolgerung, die ich am Ende erzielen möchte, ist, dass der Leser soll am Ende besser auf die Natur acht geben oder was auch immer. Das heißt, du musst im zweiten Punkt, ein Argument wird durchgespielt, Figuren haben, anhand denen du bestimmte Sachen ausdrücken kannst. Vielleicht gibt es in der Nähe von dem Angler, der in der Arktis Fische fängt, vielleicht gibt es da irgendwo eine Bohrinsel oder so. Und da gibt es Leute, die ihn da wegverdrängen wollen, weil sie da eine Pipeline ziehen möchten oder so. Dann fütterst du das automatisch an, weil du weißt, ich habe dieses Gerüst, dieses Skelett von meiner Geschichte und ich weiß, da will ich hin und das muss passieren, damit ich da hinkomme. Und so machst du es quasi rückwärts, indem du weißt, okay, am Ende soll das quasi dabei herauskommen. Das heißt, ich muss diese Stelle einbauen, damit das passieren kann. Und diesen Dominostein muss ich davor stellen, damit dieses Ereignis getriggert wird. Und davor muss aber dieser Dominostein dastehen und diese Figur muss am besten sowas sagen, damit der Gedanke bei dem entsteht, damit dieser Dominostein umfällt. Und so baust du es einfach in Schritten immer weiter auf, sodass automatisch immer mehr Details dazukommen.
Ja, definitiv. Das sollte man wirklich so machen. Und
Und so habe ich
dabei habe ich
tatsächlich
genau
auch.
das erstmal nicht gemacht.
Ach nein?
Weil ich einfach wirklich, natürlich nicht. Weil ich es einfach erstmal von Kurzgeschichten gewöhnt war, loszulegen und ab der Hälfte gemerkt habe, in welche Richtung es geht, und habe dann sozusagen darauf hingearbeitet. Das hat bei Kurzgeschichten funktioniert das häufig, da muss man vielleicht mal kurz nach
Klar.
vorne blättern und zwei, drei Sätze ändern, und dann ist das immer relativ einfach. Ich glaube aber, dass meine Geschichte es mir also von meinem Erstlingswerk es zum Glück einigermaßen erlaubt hat, offen und frei loszulegen, weil mir das erstmal gut getan hat, überhaupt anzufangen. Denn das ist,
Hm,
glaube ich,
klar.
das ist noch das viel, 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 viel Schlimmere, bevor man überhaupt eine Idee hat oder seine Prämisse aufstellen kann, ist, glaube ich, der Sprung oder ja, der Sprung ins kalte Wasser, das Hinsetzen.
Richtig, und das ist ganz witzig, dass das erste Mal, dass ich für irgendwie, also als ich Schmerzflimmern 1 geschrieben habe und veröffentlicht wurde, das erste Mal, dass ich für die Zeitung interviewt wurde oder generell mal in der Presse war, da war die Überschrift tatsächlich, das Anfangen ist das Schwierigste. Und in dem Interview ging es halt echt darum, wie man als Autor so seinen ersten Schritt macht. Und die waren halt sehr interessiert daran, wie ich das durchgezogen habe. Und da habe ich halt erzählt, dass wirklich die meisten Leute haben eine Idee. Jeder hat eine Idee und jeder hat schon gesagt, so, boah, daraus könnte man so guten Film machen oder boah, daraus könnte ich sollte meine Memoiren aufschreiben oder was auch immer. Und das ist immer dieses Gelaber, was ernst ist. Die Leute haben tatsächlich Ideen. Jeder, und da lege ich für meine Hand ins Feuer, jeder, der jetzt zuhört, hat eine Idee, die man eventuell mal machen könnte. Aber also sich wirklich hinzusetzen und es zu machen und zu sagen, okay, ich plane das jetzt mal durch und ich spiele das jetzt mal durch und dann schreibe ich auch wirklich, das ist das Schwierigste. Denn vor allem, dann wird es nämlich sogar noch schwieriger, weil die Leute dann anfangen und dann nicht aufhören. Und dann denken sie sich so, ah, okay, irgendwann mache ich weiter und dann kommt halt die nächste Hürde.
Genau, und dann ist man an einer Szene, die man gerade nicht gut findet und denkt, ah, das muss ich aber noch vorher haben. Ne? Deswegen ist so ein, ich glaube, so ein Mischding immer gut. Ne? Man weiß,
Richtig.
worum es geht, man weiß die Prämisse, man weiß auch so un, also man, dass das, ich sag mal, Pro oder Contra der Theorie am Ende hat man natürlich auch schon vor Augen. Man weiß jetzt vielleicht noch nicht, wie die letzte Szene wirklich aussehen soll. Ne? Soll es mit einem großen Knall untergehen oder ist es nur eine Eiscreme-Szene mit einem Prof?
Ja, aber wenn du dein Gerüst hast, dann ist es auch nicht so schwer, auch mal einfach eine Sache auf Wiedervorlage zu setzen und zu sagen, okay, das nächste Kapitel fängt so an, also ich weiß das schon automatisch, also okay, das kann ich jetzt erstmal an die Seite stellen und kann dann weiterschreiben, sobald ich eine neue Idee dafür habe. Du kannst hundertprozentig sicher sein, wenn jemand einfach nur drauf losschreibt, dann gerät er A, total ins Schwafeln und vergisst auf einmal, wie lang sein Buch ist. Und B, wenn er dann einmal an irgend so eine Hürde kommt, wo ihm keine Idee einfällt, dann hört er auf und fängt nie wieder an.
Ja, das stimmt. Deswegen ist es, also es ist gut, ein gewisses Gerüst zu haben. Und teilweise wäre es, glaube ich, also, ne, das kommt ja mal drauf an, wie man das angeht. Ich denke, du als, ich sag mal, fast schon Filmemacher oder jemand, der sich mit Filmen viel auseinandergesetzt hat, der hat es dann wahrscheinlich gerne, dass man jede Szene vor der Nase hat und die dann auch eine bestimmte Bedeutung hat und die beschreibt man dann und dann macht man es, sag ich mal, direkt richtig, ja.
Klar, in Filmen ist es ja dann sogar dann noch wichtiger, das vorher durchgeplant zu haben, weil es dann natürlich auch nicht nur um deine Zeit geht, sondern auch um die Zeit der Leute, die du bezahlst. Und dann geht es um Geld. Und dann ist natürlich jede Sekunde, die man einspart, indem man das vorher schon gepreppt hat, wirklich Gold wert. Aber
Natürlich,
in
klar.
Büchern, da ist man ja relativ auf sich allein gestellt. Und da muss man den eigenen Schweinehund ein bisschen besiegen. Aber was ich dann jetzt tatsächlich abschließend sagen möchte, ist, wenn hier Leute zuhören, die jetzt gerade eventuell an einem Werk arbeiten oder vielleicht sogar jetzt die Idee bekommen haben, inspiriert wurden, ein Werk umzusetzen, gerne stellt uns Fragen, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt oder wenn ihr eine Idee habt, über die wir mal sprechen könnten, ein akademisches Konzept, was wir uns mal anschauen sollen oder einfach ein Film, der euch gut gefallen hat, weil er eben eine Sache besonders gut macht, dann schickt uns eine E-Mail an redaktion@intronauten-verlag.de und egal, was für Feedback ihr habt, wir würden davon sehr gerne hören, um für die Zuhörer einen Mehrwert zu schaffen, die möglicherweise ein bisschen was über Storytelling erfahren möchten. Und ich hoffe natürlich auch jetzt schon, gerade mit den Ideen, die wir jetzt über Jurassic Park vorangebracht haben, sogar die ein oder andere wissenswerte Anekdote mitgenommen haben. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß.
Definitiv. Also ich denke, wir haben viele wichtige Punkte angesprochen und ich glaube auch gerade im Bereich Charakterbuilding und Charakter erstellen und Konflikte ausarbeiten können. Ich glaube, da kann man noch sehr viel erzählen.
Klar, nein, also
Ne?
da ist noch lange nicht alles gesagt. Das war jetzt nur, wie gesagt, ein kleiner Einschnitt ja, in einen Film, den jeder kennt, aber vielleicht überhaupt noch gar nicht mit den Augen gesehen hat, die kritisch auf Storytelling blicken und Charakterzeichnungen wichtig in die Mangel nehmen, sag ich mal, dass dieser Film doch mehr mitbringt als das einfache Popcorn-Spektakel, für das es auch zu Recht natürlich als Klassiker in die Geschichte eingegangen ist. Dir möchte ich auf jeden Fall schon mal danken für die erste Ausgabe von unserem Podcast.
Sehr
Was
gerne.
wir in der nächsten Woche besprechen, ist noch nicht ganz sicher. Das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen überlegen. Aber wie gesagt, sollte jemand, der jetzt hier zuhört, ein paar Ideen haben, wir würden sehr gerne was von euch hören. Ansonsten möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass jetzt gerade die Bewerbungsfrist für unsere Kurzgeschichtensammlung zu Ende gegangen ist. Und zwar Endstation Multiversum hat jetzt quasi ihre Tore geschlossen und ich werde mich jetzt intensiv damit befassen, die Bewerbungen ein- und auszusortieren. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe sehr viele gute Sachen bekommen. Das wird es mir jetzt nicht unbedingt leicht machen, die auszusortieren, aber für alle, die möglicherweise jetzt nicht den Zuschlag bekommen haben, möchte ich euch jetzt an dieser Stelle schon mal trösten. Und zwar, wir möchten diese Reihe auf jeden Fall in einem jährlichen Intervall herausbringen. Und das nächste Thema wird Endstation Albtraum sein. Sollten also eure surrealen Fantasy-Horror-Geschichten nicht ganz in das Konzept Endstation Multiversum passen, möglicherweise habt ihr mit Endstation Albtraum in der nächsten Ausgabe dann doch euren Platz. Dafür werde ich natürlich einen ganz genauen Aufruf starten, aber für alle, die jetzt schon zuhören, ihr habt einen kleinen Vorsprung, ihr könnt euch natürlich auch jetzt schon dafür bewerben. Wann ich mich damit befasse, kann ich jetzt noch nicht sicher sagen, denn wie gesagt, Endstation Multiversum ist jetzt gerade in die Startlöcher gegangen.
Also wenn es um Albträume geht, dann kann man doch direkt Jurassic World 2 fragen, oder?
Ja, ich glaube, das würde als Kurzgeschichte nicht so. Wobei, eigentlich würde es als Kurzgeschichte sogar noch besser funktionieren als Film. Aber nun, das steht auch auf einem ganz anderen Blatt. Wir werden uns jetzt für die Woche erstmal verabschieden und hoffen, dass euch die erste Ausgabe vom Intronauten Verlag Podcast gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir sehen uns dann nächste Woche.
Tschüss.